Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Emovotion. Und heute steigen wir ein bisschen in die Politik ein.
Emovotion, der E-Mobility-Podcast. Emovotion, das sind Emotionen, Informationen und Visionen von Experten, Machern und Nutzern rund um E-Mobilität zu Lande, zu Wasser und in der Luft.
Ich bin Jerome Brunel. Außerdem ist mit dabei Christian Miesner. Grüß dich, Christian.
Servus zusammen.
Mit vielen Hintergrundgeräuschen. Wo bist du denn gerade?
Ich meine, fährt gerade ein wunderbar stinkender und geräuschemachender T4 vorbei auf dem Stellplatz in Südfrankreich.
In Südfrankreich. Ist ja nicht heiß genug, da musst du noch weiter in den Süden. Alles klar. Und außerdem Jessica Reichelt. Grüß dich, Jessica.
Ja, hallo zusammen.
Hi. So, Jessica war erst gestern hier in Horb. Da konnte ich sie leider gestern nicht sehen. Aber vorgestern haben wir im schönsten Biergarten Deutschlands zusammen ich ein halbes Hähnchen. Du hattest, glaube ich, einen Wurstsalat, oder?
Den Wurstsalat. Den Schweizer.
Den Schweizer Wurstsalat. Und,
Wurstsalat.
Da haben wir zusammengesessen und ein Bierchen zusammen getrunken. Beziehungsweise ich habe tatsächlich kein Bierchen getrunken, sondern Kiba. Kirschbananensaft. Naja. Aber das ist eigentlich nicht der Grund, warum wir uns treffen, sondern wir wollen heute ein bisschen über Politik sprechen. Und das sind eigentlich zwei Themen, die so ein bisschen zusammengehören. Einmal von Polestar und einmal vom Verkehrsminister. Und Polestar, muss man sagen, ist eine Firma, die Autos herstellt. Ehemals Volvo. Und gehört jetzt zur Geely Holding. Und das Besondere an dieser Firma ist, dass sie ausschließlich Elektroautos bauen und auch keine Hybride bauen wollen, auch nicht in Zukunft, sondern sie sagen ganz eindeutig, wir bauen elektrische Autos. Das kann man ja schon mal erstmal gut finden, oder Christian?
Naja, prinzipiell schon. Also, was soll ich daran schlecht finden? Das war jetzt eine Fangfrage.
Jerome hat nur getestet, ob du auch aufpasst,
ja, genau, so im Süden Frankreich sitzt. So wie in der Schule. Ja? Wenn jemand nicht aufpasst, dann stellt man eine doofe Frage und guckt, ob er antworten kann. Dann weiß man, ob er aufgepasst hat oder nicht.
Natürlich kann man das erstmal gut finden. Also das,
ich weiß, es gibt ja nicht so viele Firmen, die das so machen. Tesla macht das so, Polestar macht das so und dann noch die ein oder andere chinesische Marke, aber viel mehr gibt es da ja nicht.
Ja, und wir wissen ja schon, dass dieses Automobilgeschäft nicht ganz einfach ist. Mhm. Also so hat ja auch der Elon selber zugeben müssen an irgendeiner Stelle. Und sich dann auch noch zu committen, wir machen nur eine Sache und wir machen quasi eine neue Brand in diesem Haifischbecken, das muss man schon wollen. Sicher hat er auch Dollarzeichen gesehen, sonst hätte er nicht so viel Geld zusammenkratzen können, aber erstmal gut. Je mehr Leute sich um das Thema kümmern, desto besser. Wissen wir doch.
So, und wir sprechen über Polestar einfach deswegen, weil der Polestar-Chef, der Michael Loescheller, hat gesagt, ich möchte gerne, dass die europäische Politik das geplante Verbot von Neuwagen mit Auspuffemissionen ab 2035 nicht rückgängig macht. Er will also ab 2035 sollen, wie ursprünglich geplant, 100% der Fahrzeuge, die neu auf den Markt kommen, elektrisch sein, ohne Auspuff. Und wenn man dann aber sieht, was die Politik gerade so veranstaltet, also zum Beispiel die Verkehrsministerin von Baden-Württemberg, der ich ja begegnet bin bei SWR, oder eben unser aktueller Verkehrsminister, dessen Namen kaum jemand kennt, Patrick Schnieder übrigens. Wenn man denen zuhört, dann hat man so den Eindruck, dass die Automobilfirmen alle unbedingt am Verbrenner hängen wollen oder weiter bauen wollen. Und das entspricht da irgendwie nicht den Tatsachen. Ne?
Der Loescheller sagt natürlich ganz klar, er braucht Beständigkeit. Er sagt zwar Beständigkeit für die Automobilindustrie, also irgendwie eine Verlässlichkeit, das braucht eigentlich jeder. Und ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster, aber mit Beständigkeit und Verlässlichkeit, da bekleckert sich die Politik gerade nicht mit Ruhm. Die hängen schon ihr Fähnchen so ein bisschen ins Wind. Und ich weiß, das ist eine steile These, aber ja, die ich glaube, gerade in dem Punkt wäre einfach Klarheit für alle Beteiligten auch besser. Ich bin da beim Loescheller.
Ich meine, wenn ich eine Firma habe und ein Produkt anbiete, dann ist es ja das, was du gesagt hast, eben ganz, ganz wichtig, Beständigkeit, dass ich weiß, was ich auf den Markt werfen kann in Zukunft, was ich auf den Markt werfen darf. Da geht es ja auch ums Thema dürfen. Ja, also darf ich zum Beispiel nach 2035 noch einen Verbrenner auf den Markt bringen? Das mag für viele Automobilhersteller jetzt vielleicht nicht unbedingt die allerwichtigste Frage zu sein, aber wenn ich zum Beispiel ein Hersteller bin wie Ferrari, ja, der einen Ruf hat, eben tolle Autos zu bauen, die aber auch Brumm-Brumm machen und wo man weiß, das ist den Käufern ganz, ganz wichtig, da ist es schon wichtig für so eine Firma zu wissen, darf ich das Geschäftsmodell nach 2035 so weiterführen wie bisher oder muss ich mein Geschäftsmodell ändern in der Zeit, die ich noch habe? Und ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig für die Automobilhersteller insgesamt zu wissen, okay, so und so sieht es in der Zukunft aus für mich. Aber, und das finde ich, das wird oft vergessen, es sieht auch so für die anderen aus. Ich muss nicht befürchten, dass wenn ich jetzt keinen Verbrenner mehr entwickle, dass dann plötzlich es heißt, ja doch, jetzt kann man doch Verbrenner bauen und dann habe ich keine mehr entwickelt und dann gehe ich pleite. Das heißt, auch die Konkurrenz muss wissen, was in Zukunft passiert, damit ich entscheiden kann, wie ich da vorgehe. Und wenn ich weiß, 2035 wird einfach kein Verbrenner mehr gebaut, dann kann ich darauf hinarbeiten und ich habe keinen Nachteil dadurch, weil alle anderen Konkurrenten ja die gleiche Situation haben. Wir sind alle im gleichen Boot und damit haben wir alle die gleichen Chancen und damit können wir unsere Geschäftsmodelle in die neue Zeit rüber retten. Aber wenn jetzt wieder Politik kommt und sagt, ja, aber nur 90%, ja, was ist da mit den 10%? Kann ich da drauf verzichten? Muss ich da drauf verzichten? Oder muss ich da wieder einen Verbrenner entwickeln für meinen Hybriden zum Beispiel? Das bringt
ja vor allem irgendwie unnötige Unklarheit, wenn du dann sagst, naja, mal so, heute so, morgen so. Mhm. Das macht es ja eigentlich für den Markt noch viel schwerer und auch für die zukünftigen Entwicklungen, weil wo investiert man rein und im schlimmsten Fall führt es zu Stillstand.
Absolut und Mutlosigkeit. Ne? Also soll ich jetzt in die Elektromobilität wahnsinnig viel hineinstecken, investieren, um dann hinterher festzustellen, ach nee, es dürfen doch wieder Verbrenner verkauft werden, die Konkurrenz verkauft dann ganz viele Verbrenner, ich habe keinen mehr und stehe dann blöd da. Also das ist halt das Problem, was ich dabei sehe. Und insofern verstehe ich auch, dass Polestar sagt, die natürlich sagen, ja, wir verkaufen sowieso keine Verbrenner, und dass der natürlich Planungssicherheit einfach will. Der will einfach wissen, wie geht's in 2035 weiter? Und die Politik sagt im Moment, naja, also wir waren bei 100% 2035, aber das machen wir vielleicht doch nicht so, dann machen wir doch lieber 90%. Jetzt könnte man sagen, 90% oder 100%, das macht jetzt das auch nicht den großen Unterschied. Da weiß ich ehrlich gesagt nicht. Christian, findest du das einen großen Unterschied, diese 10%, oder sagst du, nee?
Von mir aus könnten sie 10% machen. Also das wäre mir völlig wurscht, persönlich. Aber ich glaube, das ist noch mehr Unsicherheit. Wo sind denn, wie werden denn diese 10% berechnet? Ist es jetzt Hubraum oder Leistung oder Räder oder also was ist denn 10%? Ist es Stückzahl? Ist es keine Ahnung? Wie machst du das fest? Wer schreibt denn das auf? Was ist denn da für eine Bürokratie schon wieder hinten dran? Also da sehe ich eher die Schwierigkeiten. Ob 90 oder 10, Entschuldigung, kannst du dich so völlig wurscht. Damit retten wir nichts. Aber das ist nicht praktikabel in meinen Augen.
Glaubt ihr denn, dass 2035, ist ja noch eine Zeit bis 2035 hin, glaubt ihr, dass 2035 überhaupt noch jemand tatsächlich einen Verbrenner kaufen möchte? Also es wird auf jeden Fall welche geben, die das möchten. Aber glaubt ihr, das wird eine große Anzahl sein? Denn ich glaube, bis 2035 wird der Benzinpreis nicht unbedingt sinken. Also es wird eher tendenziell teurer werden. Und ich glaube auch, dass das Geschäftsmodell Tankstelle irgendwann mal an eine Grenze kommt, wo man dann sehen wird, dass das große Tankstellensterben beginnt. Ja, also dass einfach, je mehr elektrische Autos auf der Straße sind, desto weniger wird ja an den Tankstellen getankt. Und im Moment
du kannst doch zu Hause tanken.
Ja, eben. Das heißt, du brauchst also ja keine Tankstelle Benzin, mehr. Ne?
Dann stellst du dir so einen Tank hin, der wird dir einmal im Monat geliefert.
Ja. Ja. Aber was ich meine ist ja, diese Infrastruktur für Benziner wird ja eher zurückgefahren werden in den nächsten Jahren. Während die Infrastruktur für die Elektroautos immer mehr nach oben gefahren wird. Ich denke auch, dass die Kosten immer weiter sinken werden bei Elektroautos, dass sie immer günstiger werden. Das sieht man ja jetzt schon. Also ich denke mal, 2035 wird es gar nicht mehr so viele Leute geben, die unbedingt einen Benziner kaufen wollen, Seht ihr das auch so oder mache ich mir da was vor?
Ich kann mal steil reingehen. Jessica, du zuerst.
Danke. Also ich kann mir prinzipiell schon vorstellen, ich meine, es gibt immer die Ewiggestrigen, die sagen, der Verbrenner muss es sein und gibt nichts anderes. Und die fahren sowieso 5000 Kilometer am Stück und das schaffen wir vielleicht auch 2035 dann noch nicht mit dem E-Auto. Ist ja aber auch völlig unnötig, aber das will ja keiner hören. Also insofern denke ich schon, dass es eine gewisse Nachfrage immer geben wird. Die Frage ist, will man die Nachfrage fördern, indem man sagt, naja, es gibt noch irgendwie ein Kontingent oder sagt man, ja, du kannst die Nachfrage haben, aber naja, also was Neues kriegst du dann halt nicht mehr.
Ich würde mir halt mal Zahlen angucken und diese Zahlen gehen einfach exponentiell nach oben und damit ist das diese Frage für mich erledigt. Also es wird Leute geben, aber um diese Minderheiten muss ich mich doch nicht kümmern aktiv. Also ich muss doch nicht eine Minderheit aktiv irgendwie, dann drehe ich ja den Spieß plötzlich um und beschütze sie, dass sie unbedingt jetzt noch einen Verbrenner kaufen können. Ich glaube, das ursprüngliche Gesetz war überhaupt nicht so geformuliert, dass es gar keine Verbrenner mehr gab. Es war nur irrwitzig teuer. Du musstest halt mit Ausgleichszahlungen und so weil dein Gestinke irgendwie bezahlen. Es hätte bestimmt Sportwagen gegeben und es hätte bestimmt weiter irgendwelche Nischenprodukte gegeben. Ja, klar, aber ich glaube, der Käse ist gegessen. Also so süß ist, dass wir uns hier unterhalten und spekulieren. Wir reden im Oktober 2034 nochmal zusammen und dann gucken wir. ich glaube, das ist also ernsthaft, vielleicht call me naiv, ja, aber das Ding ist durch. Schau dir die Zahlen an. Also auch, ich meine, du brauchst ja nur mal gucken, Automotorsport. Das wurde früher nur mit der Zange angefasst, das Thema Elektroauto. Mhm. Inzwischen ist es etabliert, wird genauso besprochen, ohne irgendwelche zynischen Untertöne und so weiter. Das ist einfach da.
Autobild das Gleiche.
Einfach da.
Ja. Ich weiß noch, bei Autobild gab es eine Viertel oder eine halbe Seite nur zum Thema Elektromobilität. Ja? Das war auch die einzige halbe oder Viertelseite, die ich damals noch gelesen habe von dieser Zeitschrift. Und mittlerweile haben sie ein extra Zeichen, also wenn sie ein Auto besprechen, siehst du sofort, da ist ein Benzinkanister oder da ist ein Elektroblitz und dann weißt du, okay, oder beides, weil es beides gibt. Und dann weißt du sofort, okay, den Artikel möchte ich lesen oder den Artikel möchte ich nicht lesen. Es ist völlig selbstverständlich geworden, da hast du vollkommen recht.
Und die Innovation wird automatisch im Elektrischen sein, weil es viel einfacher ist umzusetzen. Also wir machen uns ja was vor. Ein Verbrenner ist ja hochkomplexe Technologie, die auch tendiert kaputt zu gehen. Und also das ist so, wenn du was Neues machen willst, warum nimmst du dann ein kompliziertes Produkt? Also da sind deutsche Ingenieure, die haben damit Spaß, ja, und deswegen ist es auch bei uns im Land so ein großes Thema. Aber der Rest der Welt, warum soll ich mich denn mit sowas altmodischem und komplizierten und kaputtgehendem beschäftigen? Also ich bin da ganz, ich glaube ernsthaft, der Case ist gestern.
Das glauben wir alle drei, das ist gar keine Frage. Ja, die Frage ist, glauben das auch die Bundesbürger und die ganz normalen Bürger, dass es so kommen wird? Die Sache ist halt, ich hätte halt gern, dass es schnell geht. Wenn ich gucke...
da ist das Problem.
Ja, wenn ich aber jetzt gucke, ich habe jetzt seit 9 Jahren das Tesla Model S. Ne? Das habe ich ja 2017 gekauft. Und wir haben heute das Jahr 2026 und jetzt nochmal 9 Jahre, dann sind wir im Jahr 2035. Also ich kann mir ungefähr diese Spanne vorstellen. Mhm. Und wenn ich dann sehe, was in diesen 9 Jahren, was Elektromobilität betrifft, sich getan hat, muss ich so im Nachhinein betrachtet einerseits sagen, es ist mir viel zu wenig passiert. Ich hätte gedacht tatsächlich, dass es schneller geht, weil ich einfach diese Techniküberlegenheit des Elektroautos vor Augen hatte, weil ich das ja jeden Tag auch erfahren habe, ne, dass diese Technik, was Elektromobilität betrifft, viel, viel besser ist als das, was wir bisher hatten. Natürlich weiß ich, dass die Umstellung von Benzin auf Elektroautos deutlich länger dauert als bei anderen Produkten, weil einfach die Produkte länger auf der Straße sind. Das ist das Problem, das ist mir schon klar. Also wenn du ein Auto neu kaufst, dann bleibt dieses Auto die nächsten 15 Jahre auf der Straße, mindestens, eher noch länger, weil die Dinger rosten ja nicht mehr dir unterm Hintern weg, wie das früher einmal war, sondern die sind ja deutlich haltbarer geworden und dementsprechend werden sie auch länger gefahren, ist ja klar. Keiner möchte ein Auto wegschmeißen, das noch funktioniert. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass wir deutliche Fortschritte gemacht haben. Wir haben es gerade angesprochen, auch in der Berichterstattung, in den Automobilzeitschriften hat sich das komplett gewandelt. Aber auch wenn du guckst, wie die Ladeinfrastruktur ist, hat sich ganz, ganz viel gemacht. Es gab immer wieder Dinge, die sich entwickelt haben und wo man dann gemerkt hat, das ist vielleicht doch nicht der letzte Schluss. Beispiel 11 kW-Lader in der Stadt. Da habe ich ja auch gedacht, naja, man muss überall 11 kW-Lader hinmachen, damit die über Nacht da laden können und so weiter und so weiter. Das ist so ja nicht gekommen. Es gibt 11 kW-Lader in der Stadt, das ist gar keine Frage. Aber es gibt mittlerweile zum Beispiel auch in Stuttgart, gibt es mitten in der Stadt einen Schnellladepark. Und dann haben wir die ganzen Einkaufsgeschäfte, die Schnelllader haben, sei es IKEA und was weiß ich, was da alles da ist und so weiter. Also da hat sich die Ladeinfrastruktur nicht so entwickelt, wie ich das gedacht hätte tatsächlich. Und viele laden eben auch zu Hause. Das war absehbar. Aber da hat sich einiges getan, wenn man jetzt auch sieht, die Modellpalette der Autos. Ja, also ich weiß noch, als wir mit diesem Podcast vor über 10 Jahren angefangen haben, da war das ein großes Ereignis, wenn ein neues Auto auf den Markt gekommen ist. Also da haben wir darüber berichtet, da haben wir das erfahren. Da haben wir geguckt, dass wir irgendwie damals mit Jana Höfner dieses Auto dann erfahren haben, dass wir damit rumgefahren sind, haben auch einen Podcast aus der Zoe gemacht und so weiter. Das war der Hit, wenn da ein neues Auto kam. Heute weiß ich gar nicht mehr, was es alles für Autos gibt, weil es so viele sind inzwischen und da ständig neue kommen, dass ich da überhaupt nicht mehr hinterherkomme. Wir haben letztes Mal über den Smart Fortwo gesprochen, weil das eben auch ein Auto war, das immer noch was Besonderes ist, weil eben auch Smart ganz vorneweg war, was die Elektromobilität dann betraf. Insofern haben wir darüber gesprochen. Aber es tut sich wahnsinnig viel, auch in der Entwicklung der Autos, auch in der Schnelligkeit des Ladens. Also gerade in China, wo immer die Autos inzwischen teilweise in 7-8 Minuten vollgeladen werden können. Wenn die Technik dann mal nach Europa kommt und die wird nach Europa kommen, dann sprechen wir über 7 oder 8 Minuten zum Vollladen von 10 auf 90%. Ja, und dann ist dieses Argument, ja, aber da muss ich eine halbe Stunde warten, bis das Auto voll ist und dann stehe ich bescheuert neben dem Auto und warte, dass es dann voll ist. Das wird es dann nicht mehr geben, weil es wird schneller sein als Benzin tanken, weil ich ja dann nicht mehr zur Kasse gehen muss, um da zu bezahlen an der Schlange, die dann da steht. Insofern hat sich ja ganz, ganz viel getan und tut sich auch noch ganz, ganz viel. Und ich frage mich jetzt gerade, es waren jetzt 9 Jahre mit dem Model S, wie sehen die nächsten 9 Jahre aus? Und da glaube ich, dass es jetzt Fahrt aufnehmen wird. Ich glaube, das wird schneller gehen als in den ersten 9 Jahren.
Also definitiv. Also das wird einfach so selbstverständlich werden und diese ganzen Diskussionen, die wir führen über Schnellladen und wo kann ich laden und ist es teuer und was weiß ich, das ist einfach nicht mehr, sondern du entweder möchtest du das Auto haben oder nicht so wie manche einen Passat fahren und manche lieber einen Audi, obwohl die vom gleichen Band fallen. Ich habe sicher gerade Unrecht, aber ihr wisst, was ich meine. So hast du halt, sagst du halt, ich muss noch einen Diesel fahren und irgendwann Anfang der 30er Jahre kriegst du noch ein mitleidiges Lächeln von deinem Nachbarn irgendwann bist du der Letzte, der Lärm macht in der Straße. Ich glaube, das kommt einfach von alleine. Das kann auch unser Verkehrsminister nicht aufhalten. Das ist mir völlig wurscht. Und wahrscheinlich braucht er Schlagzeilen, damit er gewählt wird, aber der wird nichts bewegen können. Der Zug ist abgefahren.
Ich denke auch, die eigentliche Entscheidung fällt gar nicht bei uns, die fällt nämlich ganz woanders. Und dann gucken wir halt mal Richtung China, wo ja auch, ich weiß gar nicht, was sind die aktuellen Zahlen, 53% oder so elektrisch unterwegs sind. Irgendwie so, meine ich, irgendwo gelesen zu haben. Also auf jeden Fall deutlich mehr ja als bei uns. Und dann kann man sich auch denken, wo die Reise hingeht.
Ja, und du siehst, also immer halten wir die Skandinavien-Fahne hoch. Warum halten wir die hoch? Weil es halt stimmt. Also die sind ja auch nicht dumm da oben.
Nee. Also, und das Lustige ist, es wurde ja immer gesagt, ja, aber wenn es kalt ist, dann, dann funktionieren die nicht. Und dann sieht man das in Norwegen, ausgerechnet in Norwegen, also eines der kältesten Länder überhaupt in Europa, ja, dass ausgerechnet dort jetzt fast 100% elektrisch gefahren wird bei Neuwagen. Und das funktioniert offensichtlich, sonst würden es die Leute nicht machen. Natürlich kriegen die Steuervorteile, natürlich wird das gefördert. Aber auf der anderen Seite ist es halt einfach so, die haben halt günstigen Strom, weil dem haben wir halt Wasserstrom und der ist so 100% CO2-neutral ständig. Und es funktioniert ja offensichtlich. Und ich kann ja auch aus meiner Erfahrung sagen, im Winter funktioniert ein Elektroauto viel, viel besser als ein Benziner, weil ich eben das vorheizen kann, weil ich dann eben keine Scheibe kratzen muss, weil ich halt vorher vorheize und so weiter und so weiter. Der Motor muss nicht erst warm werden. Man muss einen Benziner, wenn es sehr kalt ist, vorsichtig fahren am Anfang, wenn er noch kalt ist. Muss ich mit dem Elektroauto eigentlich auch nicht. Sollte man aber trotzdem auch ein bisschen zurückhaltend fahren, weil es der Batterie nicht gut tut, wenn sie so stark belastet wird, wenn es kalt ist. Muss man auch ehrlicherweise sagen. Aber grundsätzlich, der Motor, dem ist es wurscht, ja, ob es kalt ist oder warm, der funktioniert einfach. Und die Heizung funktioniert auch von Anfang an. Du hast sofort die Wärme da und nicht erst, wenn der Motor dann warm ist. Ich weiß noch, ich hab einen Weg von 20 Kilometern bis zur Arbeit und die ersten 10 Kilometer habe ich gefroren und mit der Scheibe gekämpft, die sich wieder beschlagen hat, weil einfach nicht genug Wärme gekommen ist in dem Auto. Also es war ätzend, mit dem Elektroauto ist das alles vorbei. Also es funktioniert ja und insofern glaube ich eben auch, dass die Zukunft das sein wird. Mir geht's halt tatsächlich immer noch zu langsam im Moment, aber es tut sich was. Ich bin kürzlich an Sindelfingen vorbeigefahren, da sind ja die großen Mercedes-Werke, Böblingen, Sindelfingen. Und da siehst du ja auch, was auf der Autobahn dir entgegenkommt. Und ich war erstaunt, wie viele Elektroautos mir entgegengekommen sind. Ich habe da mal drauf geachtet. Da kamen wirklich teilweise 3, 4, 5 Elektroautos hintereinander auf der Autobahn mir entgegen. Das hat es vor ein paar Jahren so noch nicht gegeben. Da hast du dich gefreut über jeden, der dir entgegenkam. Ja, und das waren damals meistens Tesla oder Smart. Und inzwischen kommt ja alles Mögliche entgegen. Der ID.Buzz und dann kommt ein ID.7 und dann kommt ein chinesisches Auto und dann kommt ein Polestar und dann kommt was weiß ich. Das hat es früher so nicht gegeben. Das merkt man inzwischen schon deutlich. Und dann ist es halt einfach so, wenn der Nachbar so ansfällt, so wie du gesagt hast, ja, dann fangen die anderen auch nachzudenken. Und mein Nachbar hat sich ein Hybrid gekauft, hätte ich ihm abgeraten, aber hat mich nicht um meine Meinung gefragt. Warum auch? Ich kenne mich ja nicht aus. Aber jetzt zum Beispiel ein Arbeitskollege von mir, der also wirklich... Er war kein Verbrennerfahrer, also er war nicht jetzt dieser überzeugte Verbrennerfahrer, aber er war vorsichtig, was Elektromobilität betrifft. Er hat eine große Familie und dies und das und jenes Problem. Aber der hat sich jetzt auch dran gemacht. Der hat sich jetzt, um zur Arbeit zu fahren, weil er sagt, da braucht er nichts Großes, hat er sich einen smarten Gebrauchten gekauft. Ja, und zwar einen Elektrosmart und probiert das jetzt aus. Und ich bin mir ganz sicher, wenn er damit zur Schule fährt, dann wird er in kürzester Zeit merken, wow, erstens mal, ich spare jetzt richtig viel Geld, weil der hat auch noch eine Solaranlage zu Hause und der Smart verbraucht nicht viel. Und dann zweitens wird er merken, wow, das macht ja richtig Spaß mit so einem Elektroantrieb. Der geht ja richtig ab, selbst so ein kleiner Smart. Und der wird bestimmt in einem Jahr spätestens drüber reden, oh, jetzt muss ich das große Auto ersetzen. Was nehmen wir denn da, Jerome? Hast du mir da mal einen Vorschlag elektrisch? Bin ich mir relativ sicher.
Ja, und du sprichst da was Interessantes an und ich denke, das ist im Moment die Hauptschwierigkeit, ist der Gebrauchtmarkt. Da gehen die Preise einfach rauf und runter, ist völlig unklar. Der Deutsche guckt dann doch immer auf Wiederverkaufswert und was ist mein Auto wert. Und alle, die nicht Dienstwagen fahren, ich glaube, die verbringen die halbe Nacht damit, drüber nachzudenken, wie viel Wert ihr Auto noch wert hat. Und da ist, glaube ich, die Unsicherheit, die zurzeit kommt. Ich glaube, die Menschen haben prinzipiell verstanden, dass elektrisch fahren funktioniert. Es gibt noch ein paar, die sich völlig wundern, dass es geht. Das ist für die, haben halt in Physik in der 7. Klasse nicht aufgepasst.
Die waren Kreideholen.
Aber ich glaube, dieses Thema Gebrauchtmarkt und da, das braucht halt ein bisschen Zeit. Also das braucht ein bisschen Zeit, bis sich das einpendelt und bis da vernünftige Preise aufgerufen wird. Und das lässt sich nicht beschleunigen und auch ein Verkehrsminister kann da nichts dran ändern.
So, und jetzt kam Bundesverkehrsminister Schnieder um die Ecke und da fasse ich mir dann wieder an den Kopf. Also, er lehnt nämlich verbindliche E-Auto-Quoten für Firmenflotten ab. Also, wenn du eine Firma hast und eine Firmenflotte hast, weil du 1000 Mitarbeiter hast und 400 Autos zur Verfügung stellst, deinen Mitarbeitern, dann bist du frei zu sagen, ich kaufe für die Mitarbeiter Benziner oder Elektro oder was auch immer. Bist du immer frei. Da waren einige, hatten da die Idee, wir sollten doch vielleicht den Firmen vorschreiben, eine Quote. Und jetzt kann man natürlich darüber streiten, ob man eingreifen soll in eine Firma, ja, also ob man den Vorschrift machen soll, du musst aber, was weiß ich, 50% elektrische Autos in deinem in deiner Flotte haben oder nicht. Kann man natürlich drüber streiten, wobei für mich das eigentlich völlig klar ist, dass man das vorschreiben sollte. Und zwar am besten 100%ig elektrisch, da wo es geht. Aber das lehnt der Bundesverkehrsminister Schnieder ab. Aber natürlich bin ich da vielleicht ein Elektroextremist und ihr seht es vielleicht anders als ich.
Extremist, das ist ja süß. Ein zentraler Punkt ist der Ausbau der Ladeinfrastruktur in Europa. Schnieder warnt davor, den Fokus nur auf Deutschland zu richten.
So, du fährst doch in Europa.
Ich denke, der ist deutscher Verkehrsminister.
Ja, aber er sagt halt, er denkt jetzt mal über den Tellerrand. Sehen wir es doch mal positiv, ja? Also wenn du ein Elektroauto hast, dann fährst du ja auch mal ins benachbarte Ausland. Nach Italien, nach Österreich, nach Frankreich, was weiß ich. Du bist doch jemand, der die ganze Zeit rumfährt durch Europa. Du bist gerade in Südfrankreich. Du kennst doch wie kein anderer, ja, wie die Situation in Europa ist. Hat der Minister recht, wenn er sagt, es ist doch alles scheiße in Europa, was die Ladeinfrastruktur betrifft? Das ist eine
Katastrophe. Ich habe mir jetzt ein Pferd gekauft, das haben wir vorne dran gespannt.
Glaube ich dir sofort. Bei der Karre?
Nein. Genau, schneller ist es, langsamer bin ich damit auch nicht. Nee. Ich weiß nicht, warum sagt er sowas? Aber wahrscheinlich, weil niemand ihm widerspricht und weil es völlig egal ist, ob ihm jemand widerspricht oder nicht. Also natürlich gibt es Lücken. Also es gibt auch in der Benzinversorgung Lücken in Europa, weil da wohnt nämlich niemand in der Gegend. Ja, also kann ich mir schon vorstellen, dass man ab und zu mal planen muss. So Nordnorwegen oder sowas. Ja. Norwegen ist gar kein EU-Land. der weiß halt nicht, dass es einen Better Route Planner gibt, wo wirklich also jede Route mit jedem Auto von überall hin dir plant. Das weiß der halt nicht. Das nützt dir auch nichts, weil dann hat er keine griffigen Floskeln mehr, die er Journalisten in den Blog diktieren kann oder wie man auch immer das heutzutage macht. Das ist halt Geschwätz. Also ich hab da völlig aufgehört, mich drüber aufzuregen. Solange er sich nicht die Taschen vollstopft wie der Scheuer, dann soll er machen, was er will.
Ich persönlich frage mich, ob es so eine Quote überhaupt braucht. Also wenn ich mich so umschaue auf den Straßen und Firmenfahrzeuge sehe, sind die häufig, also zumindest die mir so auffallen, mindestens mal Plug-in-Hybride, häufig aber auch schon elektrisch. Das heißt, da hat ja irgendwo schon ein Umdenken eingesetzt. Und ich weiß nicht, ob das nicht am Ende genau das Gleiche ist wie die Überlegung, die wir ja vorhin hatten, dass es eh nicht mehr aufzuhalten ist und ob es dann wirklich eine Quote braucht oder ob sich das halt mit der Zeit einfach ergibt. Und ob es nicht vielleicht sogar in gewisser Weise kontraproduktiv ist, das übers Knie zu brechen, weil Zwang dann wieder Kritiker aufruft, die wir eigentlich vielleicht gar nicht mehr haben. Die brauchen halt einfach nur Zeit und einen Chef, der denen da ein bisschen freie Hand lässt oder so.
Ich meine, es sind ja zwei Aspekte, ne? Also es ist einerseits die Firma, ja, und andererseits natürlich die Mitarbeiter, ne?
Also diese hohe Quote kommt ja durch diese 1%, die du normalerweise als Dienstwagenabgabe, korrekter Name bitte hier einsetzen, oder eben wenn es elektrisch war es dann ein halbes Prozent und das ist natürlich ein Argument.
Nee, 0,25% beim Hybrid, glaube ich,
noch 0,5. Weniger.
Ja.
So, jetzt kommt ein neuer Diesel vorbei, hört ihr den? Ja. Das ist ein anderer T4.
Vielleicht sollten wir da mal über eine Quote reden.
Campingplatz, ich bin ja ein ganz großer Freund, Entschuldigung für diese kurze wenn ich auf einen Keil fahren muss mit meinem Wohnmobil, stelle ich mich relativ dumm an. Ja? Also wie weit muss ich hoch und vor und zurück und so weiter. Dann stelle ich, andere haben das Problem auch, aber mit Kupplung und Gas und Diesel ist es noch viel komplizierter. Da merkt es der ganze Platz, wenn ich das mache und mich dumm anstelle, merkt es niemand.
Ja, noch ein Vorteil von Elektromobilität. Nein, aber diese Quote gilt ja einerseits für die Firma, aber auch andererseits für die Mitarbeiter. Und die Mitarbeiter sind öfter auch das Problem. Die sagen, ich möchte aber kein elektrisches Auto. Ich möchte weiterhin mit meinem Diesel durch die Gegend fahren, 800 Kilometer am Stück. Da muss ich nämlich nicht übers Tank nachdenken. Und bezahlen muss ich das ja sowieso nicht. Das zahlt ja alles die Firma. Insofern habe ich ja auch keinen Kostenvorteil. Für mich hat es ja nur Nachteile. Ich muss dann immer laden. Denken manche. Und insofern fände ich eine Quote eine gute Sache. Und manchmal muss man ja auch Firmen, es gibt ja Firmen, die sind ganz vorne dran und die stellen um von sich aus, aber es gibt eben auch Firmen, die tun das eben nicht. Und insofern wäre es meiner Meinung nach schon gut, wenn man da eine Quote rein. Es gibt ja zum Beispiel auch immer wieder Überlegungen, soll man den Eigenheimbesitzern vorschreiben, dass sie ein Solarpanel oben aufs Dach machen? Ja, das ist ja auch so etwas, was immer wieder diskutiert wird. Und ich glaube, in manchen Bundesländern musst du es ja machen, wenn du neu baust, dass du da ein Solarpanel oben drauf machst. Und ich frage mich, das ist doch eigentlich total bescheuert, so eine Quote. Ja, weil wenn du dir Solarpanels aufs Dach machst, sparst du Geld. Also müsste doch eigentlich jeder in der Lage sein, so weit zu denken und zu sagen, okay, ich spare eine Menge Geld, dann mache ich mir doch ein Solar obendrauf. Tun es aber offensichtlich nicht und insofern fände ich da auch eine Verpflichtung, eine gute Sache. Ja, aber ja, das ist alles furchtbar schwierig.
Ich bin ja so ein Tuck liberal, aber da waren wir ja gerade eben schon. Ich glaube, das regelt sich schon. Es dauert länger, wenn man keine Quote hat und wir können immer noch dran, also Deutschland hat sowohl die Solar- als auch die Windkraftboom weltweit angeregelt mit den Gesetzen, die wir unter Rot-Grün um die 2000er damals gemacht haben. Genau,
und dann kam die CDU ums Eck und hat das alles wieder komplett in den Boden gestampft. Und das machen sie jetzt, haben sie mit der Solarenergie gemacht, das haben sie mit der Windkraft gemacht und jetzt machen sie das mit den Autos genauso und sie lernen einfach nicht dazu. Kapiere ich nicht, muss ich auch nicht verstehen, muss ja nicht alles verstehen auf der Welt, das ist ja so, oder? Also ich muss ja nicht alles verstehen, aber das ist halt so, wenn man manchmal sieht, auch bei Schülern, die machen was falsch, dann erklärt man es ihnen oder bestraft sie, weil sie was falsch gemacht haben und am nächsten Tag machen sie den gleichen Scheiß nochmal, dann tut man wieder bestrafen und dann lernen sie es wieder nicht und dann ein drittes Mal und dann wollen sie sagen, leck mich doch im Arsch.
So kommt es mir gerade vor. Das kleine Kind.
Ja, so kommt es mir wirklich gerade vor. Wir haben einen Scheiß gemacht, jetzt machen wir einen zweiten Mal einen Scheiß, jetzt machen wir einen dritten Scheiß und wir lernen nicht draus. Aber so ist es halt. Gut, bevor wir uns aufregen, es ist viel zu heiß, machen wir Schluss, machen wir einen Deckel drauf. Dankeschön, Christian Wiesner und Jessica Reichelt. Ich bin Jerome Brunel. Tschüss!
Servus, bestes Outro.